Ja, ich wünsche euch auch allen ein ganz gesegnetes Auferstehungsfest und auch eine Auferstehungsfreude. Wir freuen uns, dass wir hier unter euch sind. Ja, Martin hat das gesagt, wir gehören schon zum Inventar. Man kann fast den Eindruck haben. Aber wir freuen uns wirklich, unter euch zu sein. Ich habe ein Thema mitgebracht heute, das soll so ganz praktisch werden, die Auferstehung von Jesus, was das auch für unseren Alltag so bedeutet, dass wir das auch praktisch mit diesem Leben, mit diesem neuen Leben ausfüllen können. Deshalb, ich habe meine Predigt mal überschrieben, nochmal neu anfangen, was das auch immer heißt. Wir alle wissen, als Petrus hoch motiviert gesagt hat, Herr, ich würde sogar mein Leben für dich lassen. Wenn alle dich verlassen, auf mich kannst du zählen. Übrigens, das haben alle 12 Jünger gesagt. Und als es dann soweit war, Jesus sagt, mach mal ganz schön ruhig, heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und wir kennen die Geschichte. Und wie dann der Hahn 3-mal krähte, und dann hatte Jesus Augenkontakt zu Petrus. Und dann schoss es ihm wirklich ins Herz. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Das war ein guter Neustart. Ein befreiender Neustart. Und das ist ganz wichtig. Wenn ich so über mein Leben nachdenke, vieles würde ich heute anders machen. Warum? Weil ich in meinem Leben vieles falsch gemacht habe. Wenn ich daran denke, 1970, als junger Spund, gerade einen Führerschein, war noch nicht gläubig, so richtig in der Welt zu Hause, auf dem Volksfest, die Birne vollgesoffen mit dem Auto und dann am Baum kleben geblieben. Und heute habe ich noch Folgen davon, also von diesen falschen Entscheidungen, die ich damals getroffen habe. Oder 1998 haben wir unser Haus gebaut. Wir haben alles geplant, gedacht, so ist es am besten, so kann es sein oder so ist es noch besser. Und wenn wir heute nach 22 oder 23 Jahren überlegen, dann würden wir sagen, vieles falsch gemacht. Wir würden heute vieles ganz anders machen, noch viel praktischer. Und ich denke, wenn wir in unserem geistlichen Leben zurückdenken, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das jedenfalls so, dann denke ich, das würde ich nicht wieder so machen. Gerade auch, wenn man in Gemeindeneugründung ist, wenn man gerade zum Glauben gekommen ist oder auch vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs ist. Deshalb, darum soll es gehen. Ich habe einen Text, der wird vielleicht im ersten Anschein gar nicht so was mit der Auferstehung zu tun haben, aber doch, sehr viel. Aus Jeremia 18, 1 bis 6. Und dieser Text, der hat mich persönlich so angesprochen, es ist so eine tiefgreifende Lehre Gottes. Ich besuchte vor einigen Jahren einen älteren jüdischen Mann, der an Jesus glaubte. Er war schon über 90 Jahre und er brannte noch so für Jesus. Er war so ein Vorbild. Und er sagte dann immer, Jesus Christus, mein Herr und Heiland, am Kreuz, das hast du alles für mich getan, damit ich lebe. Für mich hast du das getan. Und was tue ich für dich? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja heute schon gehört, auch im Gebet, dass wir Zeugnis, wir wollen Zeugnis sein, wir wollen Licht sein. Aber oft gelingt es uns nicht so. Aber in diesem Text vom Töpfer spricht uns der Herr, also mir persönlich, immer wieder ganz tief ins Herz. Jeremia 18, 1 bis 6. Und dies ist das Wort, das geschah vom Herrn zu Jeremia. Wir können auch jetzt heute Morgen sagen, zu mir und zu dir. Mache dich auf und geh hinab in des Töpfers Haus. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in des Töpfers Haus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Ton, den er aus dem Ton, der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie er ihm gefiel. Da geschah des Herrn Wort zu mir. Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr? Siehe, Wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Soweit der Predigttext. Gott spricht hier direkt zu Jeremia und er teilt ihm hier eine Lektion. Auch wenn das direkt an Israel geschrieben ist, dürfen wir gerne das auch für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. So spricht Gott zu mir heute ganz persönlich. Ton ist der beste Boden, der kostbarste Boden, den es gibt. Es gibt verschiedene Bodenstrukturen. Es gibt einen Sandboden, so wie die Kinder im Sandkasten sind, da kann man irgendwas bauen, aber plötzlich ein Schauer Regen oder irgendwas, dann fällt es in sich zusammen. Ton, das kann man formen. Mit Wasser vermischt, kann man wunderbare Sachen daraus machen. Und wenn man das noch brennt, dann hat das Substanz, dann sind das Gefäße. Und auch in 1. Mose 1 und 2, wo geschrieben steht, Gott hat uns gemacht aus Erde. Und ich denke, es ist die beste Erde gewesen. Weil er hat ja nachher gesagt, es war sehr gut, aus Ton. Und deshalb, dieser Töpfer ist Jesus. Und wir sind diese Tonerde, er hat uns daraus gemacht. Wir könnten auch sagen, er ist nicht nur der Töpfer, er ist der Schöpfer von deinem und meinem Leben. Wir sind also Gefäße. Und unsere Gefäße, die müssen gefüllt werden. Wir sind, wenn wir uns nicht mit Jesus füllen, dann kommt jemand anders und füllt uns. Dann kommt die Welt. Und die hat viel zu bieten, was aber nicht gut ist. Und dieser Töpfer, der hat verschiedene Eigenschaften. Er ist sehr geduldig, stelle ich fest. Er ist sehr geduldig mit dir und mir. Er hat eine Vision, er hat einen ganz klaren Plan für dein und für mein Leben. Und seitdem er dem Tod und dem Teufel die Macht genommen hat, hat er neues Leben ans Licht gebracht. Und er sieht unseren Zustand, dass wir leere Gefäße sind. Ohne ihn können wir nichts tun. Ohne, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir den Heiligen Geist haben, können wir nichts tun. Er weiß genau, wie es perfekt ist für dein Leben. Er will uns richtig formen. Er will uns so richtig in Form bringen. Er ist der Schöpfer, wir sind der Ton. Und seit dem Sündenfall ist jedes Gefäß, jeder Mensch auf dieser Erde ein missratenes Gefäß. Und wie geduldig bin ich, wie geduldig bist du, wenn mir mal was nicht gelingt in meinem Alltag, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Aber Jesus ist sehr geduldig, das ist faszinierend. Also ich glaube, wenn ich so ein Töpfer gewesen wäre, Klumpen drauf und wäre irgendwie aus dem Ruder geraten, weg, Neues. Nein, macht er nicht. Er macht was Neues aus diesem Selben. Er gibt uns nicht auf. Er sieht dich, er sieht mich. Er sagt, ich kenne dich sehr genau. Martin hat das eben so schön, diese Größe von Jesus beschrieben. Auf dieser Erde mit 8 Milliarden Menschen. Und wenn er zum Beispiel sagt, in Jesaja 49, in deine Hände habe ich dich gezeichnet. Jeder Mensch ist ein Individuum. Also jeder hat verschiedene Fingerabdrücke von allen Menschen. Ich kenne dich so genau. Sogar die Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Bei Stefan ist das einfacher wie bei jemand anders, der lange Haare hat. Aber das muss man sich vorstellen. So genau sagt Jesus, kenne ich dich. Die Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Wie viel mehr weiß er, wie es hier in uns, innen draus aussieht. Ich kenne dich sehr genau. Und ich habe einen guten Plan für dein Leben. Vielleicht denkst du, wenn du über dein Leben nachdenkst, was Jesus neu gemacht hat, die Auferstehung, alle falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe, ich würde dies oder jenes nochmal ganz neu machen. Vielleicht steckst du auch gerade in irgendwie einer Sackgasse, wo man denkt, wie soll das weitergehen? Wir haben viele Unruhen auf dieser Erde und auch unter Gläubigen hören wir verstärkt, ja, wie geht das alles weiter? Aber wir haben eine lebendige Hoffnung, eine tragfähige Hoffnung. Und als ich 1992 zum Glauben kam, dann war 1993 das erste Pro-Christ-Fest. Und dann gab es ein Pro-Christ-Lied. Das hat mich damals so motiviert. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Jeder darf kommen. Und dann geht das weiter in diesem Text. Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Ich muss aber nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Einen neuen Menschen willst du aus mir machen, so wie er dir gefällt. Nimm von mir fort, was mich und andere zerstört. Jesus ist der Töpfer, der Schöpfer und wir sind der Ton. Und er will uns in Form bringen, sodass dann auch in unserem Reden der gute Ton rauskommt, dass die Menschen das auch hören. Die mächtigsten Männer dieser Welt, die treffen sich hin und wieder auch, glaube ich, in der vergangenen Woche, der G7-Gipfel, steht dann immer, kommt in den Nachrichten, die mächtigsten Männer der Welt treffen sich. Wirtschaftsmächte, sie planen und so weiter. Ich möchte mit uns über einen G7-Gipfel nachdenken mit Jesus, mit dem Allmächtigen, nicht mit den Mächtigen dieser Erde, sondern mit dem Allmächtigen aus dem Himmel. Hat eine ganz andere Qualität. Und sieben, der G7-Gipfel, weil die Zahl sieben in der Heiligen Schrift die Zahl der Vollkommenheit, die Zahl der Vollendung ist. Und deshalb habe ich mir sieben Punkte ausgedacht, ganz kurz mit uns überlegen, Eigenschaften, die wir für unser Leben, die Jesus auf unser Leben anwendet, beziehungsweise, dass er uns formt. Das erste ist geformt, das zweite ist gereinigt, das dritte ist gefüllt, das vierte ist gesegnet, das fünfte getragen, das sechste geliebt und das siebente geleitet. Das ist das neue Leben durch den auferstandenen Jesus Christus. Das sind sieben Sonderangebote, aber sehr teuer für einen jeden, der an ihn glaubt. Geformt. Unser altes Leben, mein altes Leben, das war ziemlich kaputt. Als ich 1992 zum Glauben kam, davor war ich mit meinem Leben, ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen. Ich wollte nicht mehr leben. Ich steckte in einer so tiefen Depression, dass ich, wie ist das alles geschehen, das ist eine lange Geschichte, das will ich gar nicht zu sehr erwähnen. In meinen Vorfahren, ich komme aus einer römisch-katholischen Familie, die haben sich mit Geistesheilung beschäftigt, das heißt mit weißer Magie, Krankheiten besprechen, meine Oma hat das gemacht, mein Vater und so weiter. Und mein Vater war ein sehr jähzorniger Mensch. Er hat uns Kinder oft verflucht. Er hat uns oft verflucht mit dem Namen wirklich, du Teufelskind. Immer wieder. Ich habe wissentlich nie Kontakte mit Finsternismächten aufgenommen. Und als ich 1992 zum Glauben kam, es wird in diesem Jahr mein 40. Geburtstag, genau auf Christi Himmelfahrt, 40 Jahre, ein neuer Topf von Jesus gefüllt. Und ich habe nie Kontakte mit Finsternismächten aufgenommen, aber dennoch, wie ich zum Glauben kam, Christi Himmelfahrt 1992, sind aus mir mehrere Dämonen ausgefahren. Durch ein ganz ohne Pastor, nur meine Frau und ich waren bei diesem Gebet dabei und der auferstandene Herr Jesus Christus, der dem Tod und dem Teufel die Macht genommen hat, der ihn besiegt hat. Und ich weiß noch genau, wie ich gebetet habe. Herr Jesus, reinige mich von allen Finsternismächten, alles, was in meinem Leben an Dreck und Müll und Schlechten ist in meinem Gefäß, in meinem Inneren. reinige mich ganz davon. Und ja, das hat er getan. Durch sein Blut hat er mich reingewaschen und dann sind diese Dämonen aus mir ausgefahren. Wie ich die bekommen habe, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich weiß nur, dass ich sie losgeworden bin. Und das ist ein Segen. Und wer sich auf diese Sachen mal eingelassen hat, auch dafür ist Jesus gekommen, dass er uns von diesen Dingen befreien kann, die uns knechten, die uns lähmen, die uns von ihm wegziehen wollen. Und unser Topf, der ist gefüllt in Galater 5, ich lese Vers 19 bis 21. Das ist das, was in uns drinsteckt, nach dem Sündenfall. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, nicht vergeben können, habe ich da so einen Vermerk gemacht. Zauberei, auch weiße Magie und alle okkulten Dinge. Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch gesagt, schreibt Paulus hier. Und sage es noch einmal, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Und dann kam Jesus 1992 in mein Leben und hat mich von diesen ganzen Dingen gereinigt. Viele Menschen, die heute in der Welt leben, die haben diese Hoffnung nicht, die Jesus nicht kennen. Axel Kühnert schreibt in seinem Buch Hoffen wir das Beste, und zwar das beste Lösungsmittel, zum Beispiel Alkohol oder Drogen, ist ein hervorragendes Lösungsmittel. Es löst Familien, Ehen, Freundschaften, Arbeitsverhältnisse, Bankkonten, Reaktionsvermögen, Selbstwertgefühl, Realitätsbezug und Lebenserwartung. Leber- und Gehirnzellen kann es alles auflösen, aber es löst nicht dein Problem. Aber Jesus, durch das Blut des Lammes, das ist das Lösungsmittel für unsere Probleme, die wir haben. Und deshalb gefüllt, nach dieser Bekehrung, nach dieser Buße, dann, ich weiß genau diesen Augenblick, wie der Heilige Geist gekommen ist, wie die Finsternismächte weg mussten durch Jesus. Und wie ich dann gesagt habe, Herr, komm du nun in mein Leben. Und dann kam der Heilige Geist in mein Leben. Und ich wurde mit einer unglaublichen Freude erfüllt. Auferstehungsfreude, kann man sagen. Und das ist so gewaltig gewesen. Und er legt dann Dinge in uns hinein, gefüllt, womit? Mit göttlichen Eigenschaften. Galater 5, 22. Dann, wenn der Heilige Geist in uns ist, dann wachsen Früchte, Liebe, Freude, Friede. Wer Jesus nicht hat, hat mit Gott keinen Frieden und ist auch nicht in der Lage, mit Menschen Frieden zu halten. Ob das in Ehen, Familien, Gemeinden, Freundschaft, Arbeitsplatz ist. Geduld. Alles Früchte des Geistes, die lässt Gott in uns wachsen, in diesem neuen Topf, in diesem neuen Gefäß. Ich tue das, ich forme dich neu. Ich bring dich in Form. Freundlichkeit, Güte, ist ein anderes Wort für Gnade, die er uns hineinlegt. Sanftmut, Keuschheit, alles das sind Dinge, die er in uns hineinlegt als Geschenk. Und das vierte, das ist gesegnet. Wir sind gesegnet durch Jesus. Gesegnet, wir haben es umsonst empfangen und wir sollen es umsonst weitergeben. Ich weiß noch, als ich zum Glauben gekommen bin, ich war ja sehr depressiv und ich hatte ein ganz anderes Leben empfangen. Dann haben meine großen Töchter, Christiane und Miriam, sie waren 8 und 9 Jahre, sie haben zu mir gesagt, Papa, was ist mit dir passiert? Wir kennen dich nicht wieder. Du bist ein ganz neuer Mensch geworden. Ja, sage ich, das muss ich euch erzählen, was passiert ist. habe ich ihnen das erklärt. Und dann haben die beiden Mädels gesagt, also ein paar Tage nach meiner Bekehrung, das wollen wir auch. Dann haben wir zusammen abends gebetet, dann haben die beiden großen Mädels sich bekehrt, gesegnet, um Segen weiterzugeben. Das fünfte ist, wir sind von Jesus getragen. Vielleicht, wenn wir gerade durch Leiden gehen, wenn wir durch Schmerzen gehen, bei Krankheit, Trauer oder auch Depression, was uns auch als gläubige Menschen überkommen kann. Und da gibt es ja diese schöne Geschichte an einem schönen weißen Strand, wo dann zwei Spuren im Sand zu sehen sind. Und plötzlich ist nur noch eine Spur da. Und dann sagt der Mann in seiner Not, in seinem Leid, Jesus, wo bist du? Ich spüre dich nicht. Und wie oft ist das, wir merken ihn nicht mehr. Wir spüren ihn nicht in unserer Situation. Und dann kam, so sagt es diese Geschichte, diese Antwort, als wenn sich eine liebevolle Hand und Arm um meine Schulter legte und sagte, da wo du nur eine Spur siehst, da habe ich dich getragen. Jesus verlässt uns nicht. Er ist immer an unserer Seite. Er trägt uns. Ich mache alles neu. Du kannst bei mir immer wieder herkommen, auch wenn Zweifel uns überfällt. Wir sind getragen. In jeglicher Situation, im Leben und im Sterben. Und der sechste ist, wir sind geliebt. Geliebt von Jesus. Eine Liebe, das ist die Agape-Liebe, die Liebe Gottes, das ist die Liebe, die gibt. Das ist eine gebende Liebe, die nicht fordert. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft in Deutschland. Das heißt, was kriege ich dafür? Ich gebe dir was, was kriege ich dafür wieder? So denkt unser normaler Mensch in Deutschland oder weltweit. Geliebt und diese göttliche Liebe, er hat sich für uns zu Tode geliebt. Er gab sein Leben, damit wir leben. Und als er am Kreuz hing und seine Arme ausgebreitet hatte, da hatte er dich und mich schon im Blick. Dann hat er meinen und deinen Zustand gesehen und hat gesagt, du kannst dich aus eigener Kraft nicht aus deiner Situation befreien. Deshalb gebe ich mein Leben, damit du lebst. Das ist die größte Liebe, die es überhaupt auf dieser Erde gibt. Und in dieser göttlichen Liebe, da ist das Geben drin. In Römer 13 wird uns das anschaulich demonstriert. Gott gibt, er gibt sich selbst. Das zweite ist das Vergeben. Jesus hat uns vergeben. Das sind alles göttliche Eigenschaften. Wir Menschen, wir haben nicht aus eigener Kraft das Vergeben erfunden, sondern wir haben Vergeltung. Wenn uns einer zu nahe kommt, dann ist das Vergeben manchmal gar nicht so einfach. Oder das nächste ist das Nachgeben. Mal nachzugeben, nicht im Recht zu beharren. Selbst wenn ich im Recht bin, einen Schritt zu machen, wer Frieden mit anderen Menschen will, der muss immer in Vorleistung gehen. Das will Jesus auch. Und das vierte, das ist auch in dieser Liebe, nicht aufgeben. Nicht aufgeben und Gott gibt uns nicht auf. Diese Geduld, wie der Töpfer bei diesem missratenen Tonklumpen nicht sagt, ab die Post, weg. Nein, er fängt neu an. Und er macht den so, so wie es hier geschrieben steht, wie er ihm gefällt. Dass wir ein Werk seiner Hände sind. Dass wir ihn immer ähnlicher werden. Und das können wir nur, wenn er in uns lebt, wenn er Raum in uns einnimmt. Vor einigen Jahren, dann rief mich ein junger Mann an. Ich habe selten eine Stimme gehört, er war 30 Jahre alt. Und sagte, kannst du mir helfen? Ich bin mit meinem Leben am Ende. Ich sage, ich kann dir erstmal zuhören, was du mir sagen möchtest. Ich höre dir zu, ich nehme mir Zeit. Dann sagte er, in meinem Leben ist so viel Schreckliches passiert, dass ich auch so nicht mehr weiterleben möchte. Als kleines Kind, als kleiner Junge, wurde ich von meinen Eltern, von beiden, Mama und Papa, sexuell missbraucht. Weißt du, was sowas ist? Dann kam das Jugendamt, hat mich dann von meinen Eltern rausgeholt, dann kam ich in eine Pflegefamilie. Und dann ist das Gleiche nochmal wieder mit mir passiert. Kannst du dir vorstellen, wie es bei mir innen aussieht? Ich sage, ich habe das sowas Schlimmes nicht erlebt, Gott sei Dank. Ich versuche es einfach, aber es tut mir so leid, was du erlebt hast. Ja, und dann muss ich dir noch was sagen. Und ich bin jetzt irgendwie vor einer kurzen Zeit zum Glauben an Jesus gekommen. Ich sage, was ist da passiert und warum bist du denn jetzt so depressiv? Ja, ich kann nicht mehr weiter. Ich habe auch keine Hoffnung mehr und so weiter. Aber ich sage, wir können jetzt zusammen beten. Ich sage, konntest du auch bei deiner Vergebung deinen Vater und Mutter Vergebung zusprechen und deine Pflegeeltern? Nein. Ich sage, wenn du willst, beten wir zusammen. Ja, sagt er, wenn du das sagst. Und wir haben dann zusammen gebetet und er konnte das dann durch die Kraft, die in ihm war, nicht aus seiner Kraft, seine Eltern Vergebung zu sprechen für das, was sie an ihm getan haben, sein Leben so zerstört haben. Sowas kann man nicht tun ohne Jesus, wenn er in uns nicht drin ist, in unserem Gefäß und er uns nicht erfüllt mit seiner Liebe. Und dann sagt er auch, mir wird jetzt nochmal klar, das, was Jesus für mich getan hat, ist ja viel größer. Die Leiden, die er für mich auf sich genommen hat, die sind ja viel größer und die befähigen uns dann, auch andere Menschen zu vergeben. Und so konnte er auch seine Pflegeeltern vergeben. Und durch diese Vergebung bekam er wieder neuen Aufwind, wieder neue Hoffnung, wieder neue Kraft. So schlimm wie die Sache auch gewesen ist, wir müssen eins erkennen, Jesus ist immer noch größer. Es können solche schlimme Dinge in unserem Leben passieren, auch jetzt in den Kriegsgebieten. Wir sind mit vielen Menschen in Verbindung. Was man dann hört, das ist schon schlimm. Und der siebte und letzte Punkt ist geleitet. Wer sitzt in meinem Herzen auf meinem Thron? Oder wer steuert mein Lebensfahrzeug? Ich? Oder, ich weiß noch, wie ich mich damals bekehrt habe, dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ab heute sollst du am Steuer meines Lebens sitzen. Und du sollst mich nach Hause fahren. Und ich will dir nachfolgen. Und deshalb, manchmal müssen wir auch wieder ganz neu von vorne anfangen, dass wir vorweggehen vor Jesus, weil wir schneller sind, weil wir ihn schon mal überholt haben. Aber er sagt, folge mir nach. Geh nicht voran, folge mir lieber nach, das ist besser. Deshalb, die Liebe des auferstandenen Messias, er formt dich, er reinigt dich immer wieder, jeden Tag neu, er füllt uns jeden Tag wieder neu, er segnet uns jeden Tag wieder neu, die Luft zum Atmen, alles das sind Werke seiner Hände. Er trägt uns jeden Tag. Wir sind in seiner Hand im Leben und im Sterben. Auch da, wo wir meinen, wo bist du, dass wir Gott nicht mehr spüren. Er trägt uns durch. Geliebt, die größte Liebe, die es gibt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und das Letzte, das Siebte, geleitet. Dass er uns auf diesem ewigen Weg leitet. Und in Sprüche 3, 5 bis 6, die sind mir auch so in diesem Kontext nochmal so wichtig geworden. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinem Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das ist eine Verheißung. Und das wünsche ich uns. Und zum Abschluss aus dem Buch von Axel Kühnert. Der hat immer so tolle Gedichte. Damit möchte ich einfach schließen und vielleicht findest du dich darin wieder. Ich bin nur ein irdendes Krüglein, gering und gar nicht viel wert, und doch von dem himmlischen Vater geachtet, geliebt und geehrt. Ich bin nur ein irdendes Krüglein, zerbrechlich, empfindlich und klein, doch füllte mein Meister dort oben sein himmlisches Leben hinein. Ich bin nur ein irdendes Krüglein, doch trag ich des Glaubens Gold in meiner unscheinbaren Hülle, weil so es mein Meister gewollt. Ich bin nur ein irdendes Krüglein, Gottlob, in des Heilandes Hand. Er trägt und schirmt und hält mich auf dem Weg ins verheißene Land. Amen.